Beginn dieses Jahres haben
wir uns ja mit Johannes beschäftigt, mit dem Täufer Johannes. Und das werden wir heute nochmal tun. Und in der nächsten Woche wird es dann um das Ende des Täufers gehen. Aber heute eine besondere Geschichte, man könnte sagen, die vielleicht der Höhepunkt für diesen Mann auch war in seinem Leben. Wir haben ja damit begonnen, dass die Schriftgelehrten und die Priester zu ihm kamen und gefragt haben, bist du der Messias, bist du Elia, bist du einer von den Propheten? Und er hat immer verneint und hat gesagt, er ist viel zu gering. Und dann haben sie ihn gefragt, warum taufst du denn? Und er hat darauf hingewiesen, dass er mit Wasser tauft, aber dass da einer kommen wird, der mit dem Geist und mit Feuer taufen wird. Und das war so dieser erste Schritt. Im zweiten Schritt haben wir uns mit der Verkündigung des Johannes dann ja beschäftigt und was seine Botschaft war. Und seine Botschaft war, und wir haben ja gerade in der Lesung aus Jesaja das auch nochmal gehört, seine Botschaft war, da wird jemand kommen, da wird einer kommen, der Erlösung bringen wird für sein Volk. Und da hatten wir dann über diese Geste des Johannes nachgedacht, wo er sagt eben, das ist das Lamm Gottes, welches hinwegträgt die Sünde der Welt. Eine Aufgabe für ihn, eine Aufgabe für uns Christen, eine Aufgabe für die Gemeinde, diesen Hinweis zu geben, da ist jemand, da ist einer, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das sind nicht wir, das ist nicht die Gemeinde, sondern das ist der Grundstein der Gemeinde und der Grund unseres Glaubens ist. Und von daher seine Botschaft, siehe, als er ihn erblickt hat, das ist das Lamm Gottes, welches hinwegträgt die Sünde der Welt. Das ist etwas, was dann auch für diesen Mann ja sehr, sehr wichtig war, wofür er gelebt hat, gestorben. Warum er gestorben ist, das hatte dann so ein bisschen einen anderen Grund, aber dazu dann nächsten Sonntag mehr. Es kam nur dann dieser wunderbare Tag, an dem sich irgendwie das eben auch erfüllt hat auf eine besondere Weise, worauf er gewartet hat und worauf er auch hingewiesen hat. Und ich möchte uns mal diese Verse lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem dritten Kapitel. Und es ist schon für ihn ein ganz besonderer Tag gewesen. In der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es zu. Diesen besonderen Ort, den kann man sich auch heute noch angucken und ja, ein bisschen mehr als angucken, also Al-Maqdas, so heißt dieser Ort heute. Er ist im Ostjordanland und viele pilgern auch heute noch dorthin, um sich genau an diesem Ort taufen zu lassen, wo man vermutet, dass Johannes eben getauft hat. Was wir an dieser Stelle lesen und was erstmal auffällig ist, wir haben ja vorher immer gehört, dass viele aus Judäa kamen, sich taufen ließen, aus Jerusalem kamen, um sich taufen zu lassen. Und auf einmal kam schon, und man merkt, irgendwie hat sich dann das rumgesprochen, kamen auch Menschen aus Galiläa, unter anderem Jesus auch, also ganz aus dem Norden, dann runter zu dieser Stelle, um sich von Johannes taufen zu lassen. Also da war richtig Bewegung dann auch drin. Und dann sieht Johannes eben diesen Jesus und sagt, nee, dass ich dich taufe, das passt nicht. Dass ich von dir getauft werde, so wird ein Schuh draus, könnte man sagen. Denn die Taufe des Johannes, das war ja eine Taufe, die zur Vergebung der Sünden dann auch da war, also so ein Reinigungsbad. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob es jetzt eine einmalige Taufe war oder ob man sich wie bei diesen Reinigungsbädern dann häufiger hat taufen lassen. Aber Johannes sagt, nee, dass du mich taufst, da ist irgendwas verkehrt. Du solltest mich taufen. Wir kennen so eine Situation ja auch aus dem Evangelium, das hat sich dann später abgespielt, dann also kurz vor oder in der Passionszeit dann, als Jesus sich niederbückt und seinen Jüngern die Füße anfängt zu waschen. Und ein niedriger Dienst, der dann für die Knechte oder für die Sklaven vorgesehen war. Und als Jesus dann bei Petrus angekommen ist, sagt er auch, du mir die Füße waschen? Nein, ich muss dir die Füße waschen. Dann wird ein Schuh draus. Also das ist eigentlich die richtige Haltung, dass ich von dir getauft werde, dass ich dir die Füße wasche, aber andersrum. Und in beiden Situationen sagt Jesus dann im Endeffekt, lass es geschehen. Bei Petrus ist es eben so, dass Jesus dann sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil, keinen Anteil an mir. Und hier bei Johannes sagt Jesus eben, nee, das muss sein. Und also diese Formulierung ist ja wirklich auch ein bisschen merkwürdig. Lass es zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es zu. Das muss so sein. Ich muss mich taufen lassen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Um die Gerechtigkeit, um die es hier geht, das ist natürlich erstmal die Gerechtigkeit der Tora. Das ist ja das, wonach der Jude sich dann auch ausrichtet. Das ist die Gerechtigkeit, die er erfüllen will. Und zu dieser Gerechtigkeit gehört eben auch dieses, ich sag mal, dieses Bußgeschehen, dass man seine Sünden dann beichtet und dann eben Vergebung bekommt. Das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch das, was Johannes gepredigt hat. Tut Buße, kehrt um, denkt neu und dann lasst euch taufen. Jetzt ist die Frage, warum musste Jesus sich taufen lassen? Der ja ohne Sünde war. Warum musste Jesus sich taufen lassen, um diese Gerechtigkeit zu erfüllen? War das auch notwendig für ihn, dass er sich so unter das Gesetz stellt und dann seine Sünden bekennt, um dann Vergebung zu erlangen? Den Sünden, das ist sowieso so eine Geschichte. Ich wurde ja irgendwann mal konfirmiert. Hat das von euch auch einer mitgemacht? Was hast du damals gebeichtet, Tobias? Weißt du das noch? Das gehört zuerst. Also bei uns war, also wir hatten ja mit Glauben nicht so viel zu tun. Und ich habe mich konfirmieren lassen, weil ich wusste, man hat einen Gewinn davon. Also eher so einen monetären, aber naja, Gewinn ist Gewinn. Nur dann war eben nach dem Unterricht, kam es eben dann irgendwann zu diesem entscheidenden Tag, da musste man dann zum Pfarrer gehen und beichten. Doch, du nicht? Nö. Bist du konfirmiert, oder?
Ja, ich hatte auch noch nicht zu beichten.
Das Problem hatte ich damals auch. Also dann hockt man da und überlegt, was soll ich denn jetzt beichten? Also man ist ja in einem Alter, wo man auch noch nicht unbedingt, man hat manchmal ein schlechtes Gewissen, aber so ein Sündenbewusstsein. Und das ist ja das Spannende auch, in dieser Beichte lügt man, um Vergebung zu empfangen. Weil man muss sich ja irgendwas einfallen lassen. Man hätte ja was beichten können, seien wir mal ehrlich. Nur das wollten wir diesem frommen Mann ja nun auch nicht erzählen. Und dann hat man sich irgendwas einfallen lassen, um etwas beichten zu können, um dann Vergebung zu erlangen, um diesen ja mal Benefit von der Konfirmation dann zu erlangen. Wie musste ich daran denken, als ich so bei der Predigtvorbereitung war und diesen Text so gelesen hatte. Was hat Jesus eigentlich gebeichtet? Wofür hat er eigentlich Buße getan? Das ist jetzt so eine theologische Frage auch. Und also die Bibel sagt eben, dass er der war, der ohne Sünde war. Und von daher die Frage, Jesus, warum musst du dich taufen lassen, damit diese Gerechtigkeit eben erfüllt würde? Ist das jetzt einfach so, dass man, ja, das gehört eben dazu, Augen zu und durch, und dann tut auch nicht weh, kann man ja mal machen und dann passt das schon? Es ist eine spannende Geschichte hier und Johannes begreift das auch sehr genau und sagt, nein, ich müsste durch dich und von dir getauft werden, dass du mich taufst, das verstehe ich, aber ich, der ich ja auch eine Menge zu beichten habe, soll den taufen, der nichts zu beichten hat? Merkwürdig. Aber dann ließ er es zu, so lesen wir es eben hier im Matthäus-Evangelium. Und die Frage ist dann wirklich, warum? Man hat sich in der Geschichte der Kirche und in der Theologie eben auch viel Gedanken darüber gemacht, was war das denn in diesem Augenblick? Was war das denn mit dieser Gerechtigkeit? Und was ist das denn, was dann dort unbedingt sein musste? Wir kennen solche Situationen vielleicht aus, oder ja, ich sag mal, solche Spannungen dann vielleicht auch aus anderen Situationen, wo wir merken, dass da was irgendwie nicht so richtig passt, aber dann am Ende doch sehr passend ist. Und das ist immer so eine Situation, oder das sind immer so Situationen, wo wir merken, dass uns jemand zur Seite steht, dass wir jemand an unserer Seite haben, der sich eigentlich gar nicht in unsere Situation hineinbegeben müsste. Dass wir jemand zur Seite haben, der dann auch wirklich an unserer Seite ist, obwohl er da nicht stehen müsste. Das ist zum Beispiel etwas, was man immer wieder erlebt, wenn man Leute beschuldigt, wenn Leute beschuldigt werden. Und zu Recht beschuldigt werden. Dann ist es manchmal so, dass einem Leute zur Seite stehen, dann nicht wegtreten, sondern zur Seite in sich stellen, um für den anderen da zu sein, obwohl sie eben auch sagen könnte, habe ich nichts mehr zu tun mit dem, was der gesagt hat. Und das sind dann nicht irgendwelche Rechtsanwälte oder so, die dann versuchen, irgendwie einen zu verteidigen, sondern Menschen, die einen in einer bestimmten Situation eben nicht alleine lassen wollen. Sondern die sagen, es ist wichtig in unterschiedlichen Situationen unseres Lebens, dass wir einander dann helfen und zur Seite stehen und sich dann eben zur Seite stellen. Das ist das, was man immer wieder auch erlebt. Und das ist das, worum es hier wohl zu gehen scheint. Dass dieser Jesus, der in diese Welt hineingekommen ist und der ohne Sünde war, sich uns zur Seite stellt in dieser Taufe, damit wir, die wir diese Taufe ja nun wirklich nötig haben, dann jemand haben, der eben auch uns zur Seite steht, obwohl er es gar nicht tun müsste. Der Apostel Paulus hat das später dann im Römerbrief, im zweiten Korintherbrief dann so beschrieben. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, oder auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also das, was in dieser Taufe Jesus deutlich wird, ist, dass da ein Mann ist, der sich ganz und gar auf unsere Seite stellt und schlägt und dann nicht sündigt, aber zu Sünde wird, so beschreibt der Apostel Paulus dann, damit wir die Gerechtigkeit hätten, die vor Gott gilt. Und das ist das, was Jesus hier dann schon anspricht. Er muss dieses tun, damit diese Gerechtigkeit eben nicht nur einfach so ein theoretisches Ding ist, sondern dass diese Gerechtigkeit eine existenzielle Geschichte wird für uns in unserem Leben, dass da jemand ist, der mit uns ist und der bei uns ist. Und nicht, wenn wir dann mal irgendwie was zu beichten hätten, so aus der Ferne, dann sagt, ach, es ist wieder schiefgegangen und hättest du doch mal auf mich gehört oder, sondern dass der von keiner Sünde wusste, bei uns Sündern in jeder einzelnen Situation unseres Lebens ist und mit uns ist und uns nicht los und uns nicht fallen lässt. Die Frage ist, und das wird gleich in diesem zweiten Abschnitt dann deutlich, die Frage ist, ja, das ist immer schwierig bei diesem wahren Mensch und dem wahren Gott. Bei Jesus sagen wir, er war wahrer Gott und deswegen hat er ja irgendwie schon alles gewusst und so weiter und so weiter. Aber die Frage ist, und das wird gleich im nächsten Abschnitt dann auch sichtbar und deutlich, was hat dieser Mann aus Nazareth eigentlich davon schon wirklich zutiefst gewusst und was hat ihn angetrieben? Denn wir werden gleich, und das ist mir auch jetzt bei der Vorbereitung erst aufgefallen, ich habe da auch immer wieder so einfach drüber weggelesen, wir werden gleich etwas hören, was irgendwie auch merkwürdig ist. Denn das rückt diesen Jesus nochmal in ein sehr menschliches Licht. Matthäus hat ja erzählt, Und so lesen Sie ja dabei eben, wie, und er fängt mit dem Stammbaum Jesu an, dass Jesus eben ein Sohn Abrahams, ein Sohn Davids ist. Und dann hören wir eben von dieser Geburt, wir hören von den drei Weisen aus dem Morgenland. Uns wird von dem Kindermord erzählt, dass die heilige Familie dann in Ägypten Zuflucht fand, Asyl gefunden hat und dann zurückgekommen ist. Das ist ja das, was wir vorher hören von diesem Mann aus Nazareth. Und dann eben dieser Johannes, der anfängt zu predigen und Jesus kommt eben in seine Wirklichkeit hinein und dann lesen wir etwas. Und das hat wohl auch etwas damit zu tun, dass dieser Mann sich ganz und gar eben auf uns eingelassen hat und sich mit uns solidarisiert hat. Denn darum geht es in dieser Bewegung, um die Solidarität Jesu mit uns, die wir Sünder sind. Aber, na, hören wir mal hin. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. So ihr kennt die Geschichten ja bestimmt alle, habt ihr schon ein paar Mal gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht beim Lesen. Also wie gesagt, ich habe das bisher immer so überlesen. Aber diese Geschichte, das ist ja schon klar, ist eine Wendepunktgeschichte im Leben Jesu. Also wir haben ja gerade gehört, was Matthäus berichtet. Also die anderen Evangelien erzählen ja noch ein paar andere Geschichten dann dazu. Aber hier in diesem Augenblick, als er sich aufmacht, also im Alter ungefähr von 30, von Galiläa an diese Stelle, wo Johannes taufte, hat sich in seinem Leben etwas gewandelt. Und dieser Wandel führte dazu, dass er anfing, das Reich Gottes zu verkündigen, Jünger zu berufen, in die Nachfolge zu berufen. Und die Frage, was ist eigentlich hier passiert? Er hat sich taufen lassen. Aber dann diese Merkwürdigkeit, dass sich der Himmel auftat. Die Frage ist, wer hat das jetzt eigentlich mitbekommen? Also Pfingsten, wenn wir die Geschichte lesen, ja, wissen wir, so das Volk, was dabei stand, die hörten das, haben sich gewundert und. Wer hat das hier eigentlich mitbekommen? Also nochmal, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir die Geschichte dann weiter lesen, danach geht es in die Wüste, danach kommt die Versuchungsgeschichte, lesen wir nichts von einem staunenden Volk, was dann irgendwie auch irgendwie nach oben guckt und denkt, was ist denn hier auf einmal los? Matthäus beschreibt das auch so, dass das, was dort geschehen ist mit diesem Geist und mit dieser Stimme, dass das etwas war, was sich ihm offenbart hat. Es war keine Offenbarung für die Umherstehenden. Bei Johannes, wenn wir das im Johannesevangelium lesen, also diese Geschichte, dann lesen wir etwas davon, dass Johannes davon etwas mitbekommen hat. Aber wir lesen eben an keiner Stelle, dass das eine Offenbarungsgeschichte war für die Menschen um ihn herum, die auf einmal auf die Knie gefallen sind und gesagt haben, ach, da ist er ja endlich. Sondern hier hat sich der Vater dem Sohn offenbart. Ihm tat sich der Himmel auf, er hörte diese Stimme, auf ihn ging dieser Geist herab. Aber das, was wir hier in dieser Geschichte seiner Taufe lesen, ist, dass sich hier Jesus was offenbart hat in der Taufe. Und was sich ihm offenbart hat, war eben, du bist mein geliebter Sohn. Also es ist wirklich spannend, darüber dann auch ein bisschen weiter nachzudenken. Wir werden das am Donnerstag auch in der Bibelstunde dann fortsetzen. Aber was war das für eine Spannung? Auf der einen Seite sagt Jesus, das muss geschehen, damit die Gerechtigkeit eben erfüllt würde. Aber auf der anderen Seite bekommt er hier diese Offenbarung und in ihm geschieht etwas und mit ihm geschieht etwas, dass er von diesem Zeitpunkt an zu jemand wird, der das Evangelium verkündigt. Vorher werden wir so ein bisschen mit in das Leben Jesu hineingenommen, aber wir wissen nicht viel, auch gerade bei Matthäus, wir wissen nicht viel. Wird ihm beschrieben, okay, die drei Weisen aus dem Morgenland kamen, dann wird beschrieben, dass er fliehen musste nach Ägypten, aber sonst wissen wir über diese 30 Jahre nichts. Er lebte als ein Mensch unter Menschen. Also so wie Matthäus das hier beschreibt und auch die anderen Evangelien erzählen manchmal ein bisschen mehr, aber am Ende auch nicht viel mehr. Dieser Mann aus Nazareth lebte als Mensch unter Menschen und entdeckte auf einmal in diesem Moment bei der Taufe, dass er der geliebte Sohn ist. Man kann sich schlecht vorstellen, dass er das vorher irgendwie nicht wusste. Aber es ist eben schon interessant, dass Matthäus das so beschreibt. Die Frage ist, warum er das so macht. Haben die anderen um ihn herum wirklich nichts davon mitbekommen? Ist das wirklich so spurlos an ihn vorübergegangen? Also hat nur Jesus diese Offenbarung bekommen? So klingt es hier bei Matthäus. Aber was wir eben dann hier in diesem Text entdecken können, ist, dass durch die Taufe sich ihm etwas offenbart hat, nämlich, das ist mein lieber Sohn, du bist mein lieber Sohn. Eine Offenbarung, die Jesus in seinem Leben gehabt hat. Aber ich weiß nicht, wie es euch mit eurer Taufe ging. Also meist ist ja so, man kommt mit einem großen Überschwang dann in so eine Situation hinein, wird getauft und gerade wenn man von draußen kommt, hat man das Gefühl, okay, jetzt ist alles gut und jetzt wird alles besser. Und sehr schnell merkt man dann, also manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es dann doch schneller, man merkt dann, naja, ich komme aus dem Wasser raus und ja, ist immer, alle freuen sich, es wird geklatscht und, aber ist auf einmal im Leben alles anders? Ist auf einmal das Leben so, dass ich alles, was mir begegne, bewältigen kann? Ist auf einmal so, dass ich dann eben wirklich von Glücksmoment zu Glücksmoment gehe und das, was ich mir vornehme in meinem Leben, dass ich eben nicht immer wieder beichten muss, was ich mir vornehme in meinem Leben, dann wirklich auch umsetzen kann, weil ja jetzt in mir Geist Gottes ist. Ich glaube, wir alle wissen, und wer es anders verkündigt, ist ein Scharlatan, wir alle wissen, nein, das ist nicht so. Das, was sich durch die Taufe ändert, ist nicht, dass wir auf einmal gute Menschen sind und dass uns alles gelingt, was wir uns vornehmen und dass wir nicht mehr eben unsere Schuld bekennen, Buße tun müssen, beichten, wie auch immer man das beschreiben will, beichten gehen müssen. Nein, das ist nicht das, was sich ändert. Was sich in meinem Leben geändert hat, ich war am Anfang davon überzeugt, also ja, Konfirmation war für mich kein geistlich-spirituelles Ereignis, sondern naja, ich hatte meine Gründe. Aber als ich mich dann habe taufen lassen, war das schon so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt ist wirklich alles anders in deinem Leben. Mich hat ja keiner zur Taufe irgendwie gedrängt, also wie das manchmal so in frommen Kreisen ist. Also, dass man immer gefragt wird dann, und willst du? Und dann wurde mal wieder aufgerufen und man spürte die ganzen Blicke auf sich ruhen irgendwie, die dann fragten, ist es nicht heute bei dir soweit? Das habe ich ja alles nicht erlebt. Ich habe mich taufen lassen, weil ich in die Gemeinde hinein wollte, weil ich zur Gemeinde dazugehören wollte. Und das war etwas, ich sag mal so familiär, man wusste es, aber es interessierte auch keinen. Also bei meiner Taufe war dann auch keiner von der Familie dabei. Und das war halt so. Aber für mich dachte ich, jetzt ist wirklich alles anders. Und dann kriegte ich eben sehr schnell mit, naja, nicht nur mein Anspruch, sondern auch der Anspruch, den andere an mich hatten, der hatte sich so ein bisschen gewandelt. Weil auf einmal wurde ich dann auch gefragt, wenn ich zu Hause nicht so richtig funktioniert habe, wie man sich das gewünscht hat, du bist doch jetzt und du musst doch, oder? Das kriegt man ja dann unter die Nase gehalten, dass man doch jetzt ein Christ ist und eigentlich anders sein müsste. Eltern machen das ja oft eben einfach so als Erziehungsprügel für die Kinder, wenn sie selber nicht weiterkommen, dass sie dann sagen, naja, der liebe Gott muss jetzt richten. Und wenn du Christ sein willst, wenn du zur Gemeinde gehörst, dann musst du jetzt doch auf mich horchen und musst du mir doch gehorchen. Guck doch mal, dann das vierte Gebot steht doch da drin. Ja, ganz so dramatisch war es bei mir nicht, aber diese Ansprüche gab es. Auch bei uns in der Kneipe von den ganzen Leuten, die ja wussten, dass ich jetzt dann zu der Gemeinde gehöre, das gab es. Aber das Eigentliche war dieser Anspruch in mir, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt auch wirklich anders machen. Ich will meinem Herrn Freude machen, ich will meinem Herrn dienen, ich will ein gutes Zeugnis sein, indem ich das und das und das und das und das und das alles richtig mache. Weil das ist ja manchmal so die Erwartung, die man hat und was man mit Taufe verbindet. Und dann, so war es bei mir, und das hing jetzt nicht direkt mit der Taufe zusammen, aber am Ende bezog sich das auf die Taufe, kam eben so, sag mal, die Wirklichkeit in meinem Leben, an der ich merkte, so viel anders ist jetzt nicht geworden in deinem Leben. Du bist noch der, der du vorher warst. Okay, jetzt gehörst du zur Gemeinde dazu und. Aber so viel anders bist du nicht geworden. Und vieles von dem, was ich bin, da leidet die Ines ja heute noch drunter. Da ist noch immer nicht alles heilig geworden. Und als ich das gemerkt habe für mich, dass da ein tiefer Graben sich auftut zwischen dem, was ich an Anspruch habe, was ich ja auch hier rausziehen kann an Ansprüchen und meiner Wirklichkeit. Da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, das passt nicht. Das passt nicht. Wenn du Christ sein willst, dann geht das nicht, dann macht man das nicht, dann denkt man so nicht. Das hat man ja gehört, das kann man, wenn man will, auch so aus der Bibel rauslesen. Das passt nicht zusammen. Zum Glück ist nicht alles offenbar geworden. Aber dies oder jenes hat man ja auch mitgekriegt. Und was kriegt man dann immer mit? Man kriegt immer in diesen Situationen mit, dass Leute Abstand nehmen. Kennt ihr das? Da, wo wir so richtig auf den Arsch fallen, dann kommt höchstens noch aus der Entfernung so: Hättest du mal gehört, dann distanzieren sich Menschen von uns, als wäre unsere Sünde irgendwie ansteckend, als könnte man sich daran wie an einem Virus infizieren. Was man dann erlebt ist, dann wird viel über einen gesprochen, aber ganz wenig oder gar nicht mit einem. Das ist die Realität, die wir leider auch in den Gemeinden dann sehr oft erfahren. Und für mich war damit auch nicht das Thema, gibt es einen Gott oder nicht, da ist für mich vollkommen klar. Aber dass ich damit was zu tun hätte, was mit Gemeinde zu tun hätte, da, das Thema war durch. Und wie gut ist es? Es gab auch noch ein, zwei Menschen. Aber wie gut ist es, dass da ein Gott ist, der solidarisch ist mit seinen Kindern und mit seinen Menschen. Und das ist das, was ich erfahren habe. Immer wieder, auch durch die Jahre, auch als Pastor hindurch, wenn alle auf dich mit dem Finger zeigen, da ist ein Gott, der ist solidarisch mit dir. Und der bleibt bei dir und steht dir zur Seite und geht mit dir. Und wenn die ganze Welt schreit, weg mit ihm, dann steht er an der Seite und sagt, ich bleibe bei dir. Und dann kam eben dieser Tag, und ich weiß noch genau, wo das war und wo ich stand, wo ich diesen offenen Himmel erlebt habe. Und im Endeffekt nicht so, ich habe es ein bisschen anders gehört, aber hat sich genau das ereignet, was hier steht. Du bist mein geliebter Sohn. So habe ich es nicht gehört. Ich habe nur gehört, ja, aber lieben tue ich dich trotzdem. in all dem, was ich eben auch war, worauf ich nicht stolz war und was mich eigentlich vom Glauben weggebracht hat und von Gemeinde weggebracht hat. In all dem stand er mir solidarisch zur Seite und hat gesagt, ja, ist auch nicht gut, aber lieben tue ich dich trotzdem. Klammer auf, du bist mein geliebter Sohn, Klammer zu. Und darüber haben wir uns dann lange unterhalten und ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt, nicht, dass er es nicht wüsste, aber mir war es wichtig, ihm das noch mal erzählen. Und du weißt doch, ich bin so und so und so. Ja, sagt er, aber lieben, tue ich dich trotzdem, Klammer auf. Du bist mein geliebter Sohn, Schrägstrich, du bist meine geliebte Tochter, Klammer zu, Ausrufezeichen. Für Jesus war das so ein Wendepunkt in seinem Leben. Und er fing an, das Evangelium zu verkündigen. Für mich war das auch so ein Wendepunkt in meinem Leben. Und ich hatte vorher schon gedacht, dass ich das Evangelium verkündige. Aber es war irgendwie nur so eine zusammengeschusterte, selbstgerechte Lehre, die ich da aufgebaut hatte. Und fing an, mehr und mehr das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes und von diesem liebenden Vater zu verkündigen. Und ich glaube, das ist das, was auch für uns heute und bis zum heutigen Tage mit der Taufe zusammenhängt. Dass Gott uns einlädt und sagt, das ist das, was ich für dich will. Für Jesus war das der Akt, um sich mit uns, um sich mit dir zu solidarisieren, um deutlich zu machen, dass er mit uns durch alle Irrungen und Wirrungen des Lebens hindurchgeht. Aber für uns ist es das Angebot, dass wir hören von Gott, du bist eingeladen. Du bist eingeladen, dann dich in dieses Wasserbad der Gnade hineinzugeben, um das zu erfahren, was der Apostel Paulus ja dann auch an einer anderen Stelle sagt. Oder wisst ihr nicht, dass wir, die wir auf Christus getauft sind, dass wir in seinen Tod getauft sind? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das neue Leben ist eben nicht, dass alles funktioniert, sondern das neue Leben besteht darin, dass wir auch hier an diesem Ort solidarisch sind, dass wir einander zur Seite stehen und dass wir nicht übereinander reden und mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern die Arme öffnen und dann unserem Nächsten, der vielleicht gerade mal wieder so richtig daneben sich benommen hat, in die Arme schließen und sagen, war scheiße, aber du bist ein geliebtes Kind Gottes, vergiss das nicht. Da kann man auch darüber nachdenken, muss man, aber du bist ein geliebtes Kind Gottes, vergiss das nicht. Und dazu sind wir immer wieder eingeladen. Durch die Taufe, dass wir das auch erfahren und vielleicht in besonderer Weise auch so den Himmel offen sehen und selber diese Stimme hören, aber dann auch darüber hinaus an jedem einzelnen Tag, dass wir Verkündiger dieses Evangeliums sind. Warum musste Jesus sich taufen lassen? Aus diesem einen Grund. Damit wir den Gott erleben, der solidarisch ist mit uns, der an unserer Seite steht und an unserer Seite bleibt, damit in uns das geschieht, was damals bei diesem Mann aus Nazareth geschehen ist, dass er den Himmel offen gesehen hat, vom Geist Gottes beseelt wurde und gehört hat, du bist mein lieber Sohn. Du bist meine liebe Tochter. Amen.